Moin zusammen und willkommen zu Folge 51 des Road to D&D Podcasts. Nachdem wir in der letzten Folge, in unserer Jubiläumsfolge 50, ein paar Gäste begrüßen durften, kehrt jetzt hier mal wieder so ein bisschen Normalität in den Podcast ein und wir besprechen mit euch das, was wir am besten können und am liebsten machen, nämlich Unterklassen. Tatsächlich haben wir hier wieder ein paar für euch vorbereitet, auch sehr, sehr coole Sachen dabei, aber außerdem haben wir noch einen kleinen interaktiven Ausblick sozusagen auf die nächsten Folgen. Denn ihr könnt gerne die weiteren Folgenthemen in den nächsten Wochen ein bisschen mitbestimmen. Mehr dazu am Ende dieser Folge und wir freuen uns natürlich immer auf rege Beteiligung, denn irgendwie machen wir das ja auch alles hier zusammen, ne? In diesem Sinne, bleibt dran, stimmt kräftig ab und wir hören uns. Ab in die Folge.
Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Nach unserer fulminanten 50. Folge gibt es eine neue Folge und wir haben uns gedacht, wir machen mal was ganz Neues. Wir besprechen Unterklassen.
Ja, geil. Stimmt. Wir hatten uns ja eigentlich sehr gefreut, aus diesem Unterklassen-Dschungel so ein bisschen rauszukommen. Und haben dann irgendwie uns, als wir mal so überlegt haben, wie wir jetzt die nächsten Folgen so konzipieren, überlegt, dass wir eigentlich hier und da und rechts und links bei so ein, zwei Regelwerken und Abenteuern, die da draußen noch irgendwie existieren, irgendwie immer so Kleinkram nicht mitgenommen haben, der euch aber natürlich trotzdem interessiert und den wir auch relevant zum Vorstellen halten, unter anderem auch ein paar Unterklassen. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, quasi diesen ganzen Kleinkram in den nächsten Folgen aufzuräumen. Und das führt uns dazu, dass wir wieder bei Unterklassen landen.
Ja, vor allem war die ursprüngliche Idee, dass wir was ganz anderes machen und dann kommst du wieder mit irgendwelchen Unterklassen um die Ecke.
Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber es ging um vielleicht ein bisschen Kontext. Ich bin mega übermüdet, weil ich gerade aus dem Urlaub komme. Wir haben uns eigentlich überlegt, dass wir eigentlich, wie gesagt, so ein bisschen Kleinkram aufarbeiten und ich glaube, das hatten wir auch irgendwann in den Folgen nochmal beschrieben, dass ich eigentlich immer noch die Unterklasse des Bladesingers besprechen wollte. Wir hatten euch irgendwann mal, ist irgendwie schon ewig her gefühlt, das Regelwerk Abenteuerhandbuch für die Schwertküste vorgestellt und auch ein bisschen darüber abgehatet, weil es einfach auch volumentechnisch das kleinste Buch ist, was man kaufen kann, natürlich für trotzdem teuer Geld von Wizards of the Coast. Und haben das über uns ein bisschen lustig gemacht, dass in diesem Buch ja überhaupt nichts steht und dass es den Preis überhaupt nicht wert sei. Ich immer gemeint habe, ja okay, aber ich will diese eine Unterklasse, da ist noch so eine Unterklasse drin, die ich super cool finde. Die müssen wir auf jeden Fall noch besprechen und nochmal vorstellen. Und zwar den Bladesinger, eine Unterklasse des Magiers. Und hatten wir überlegt, ja okay, machen wir das dann heute. Gucken in dieses Buch nochmal rein, stellen fest, ja, da sind aber noch viel mehr Unterklassen drin. Oder müssen wir jetzt alles machen? Ja. Nee, aber was heißt müssen? Es sind auch wirklich coole Sachen dabei, das muss man auch sagen. Und es ist lang nicht so aufwendig, bevor jetzt hier irgendwie ihr Schock in Schockstarre den Podcast ausschaltet. Es sind lang nicht so viele Sachen drin, wie jetzt beispielsweise den Xanatar, sondern es ist ein cooler Überblick an neuen Facetten und neuen Klassen, die ihr spielen könnt. Also Unterklassen, nicht komplett neue Klassen.
Ich möchte noch kurz mal auf deine Audacity hinweisen, dass du gesagt hast, ich bin übermüdet, weil ich aus dem Urlaub zurück bin.
Ja, okay, das ist ein bisschen, das ist, vor allen Dingen, weil ich auch tatsächlich es geschafft habe, also ich habe eher so Hauttyp weiß, normal, und ich habe es, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben geschafft, so eine richtig gesunde Bräune ohne Sonnenbrand hinzubekommen.
Ja, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie geschafft.
Ja, weil, weißt du was, ich habe nämlich ein Hack, weil, also es folgt eine Ausführung von jemandem, der sich so anhört, als ob er das erste Mal in seinem Leben im Urlaub war. Also, mini kurz ausgeholt. Ich war 5 Tage einfach kurz entschlossen im Urlaub in Griechenland und auch alleine und bin dann, also dann hat man ja die Problematik Sonne. Oh Gott, wie ich hier vollkommen wirrer Monolog. Hab mir dann Sonnenöl statt Sonnencreme das erste Mal in meinem Leben gekauft. Und das ist sehr viel geiler. Es ist sehr viel einfacher zu handeln und meines Erachtens sehr viel effektiver. Und gerade wenn man alleine ist, ist es bei einer Sache nicht so problematisch, sich den Rücken einzucremen. Das ist nämlich, wenn man alleine in Urlaub fährt, ein riesiges Problem, habe ich gemerkt.
Hast du dir es auch in die Haare geschmiert?
Nein, warum? Einfach nur für die. Dafür habe ich ja Pomade.
Ja, ich stelle mir dich gerade komplett eingeölt am Strand vor. Und ich hatte, das ist ein Bild, was ich gerne aus meinem Kopf wieder rausstreichen würde, um ehrlich zu sein.
Eigentlich gar nicht so verkehrt. Kann man sich im Jahr 2022 eigentlich noch Pomade kaufen? Existiert das?
Ich befürchte, ja.
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was das ist. Also ich kenne das nur. Echt jetzt?
Ja, keine Ahnung. Irgendwas super Fettiges wird das sein.
Ist es quasi Vaseline mit einem anderen Namen oder was?
Maybe.
Oder wie oder was?
Ich google das jetzt mal.
In meiner Welt ist das nämlich irgendwas, was Großväter in ihrer Jugend noch vielleicht verwendet haben, aber was dann auch quasi mit unserer Elterngeneration schon ausgestorben ist. Aber ich habe wirklich keine Ahnung.
Wikipedia-Artikel sagt, als Pomade werden verschiedene Fette und Salben bezeichnet. Und daneben ist ein Bild von Rudolf Valentino, wo drunter steht, Rudolf Valentino machte Pomade populär.
Also ich weiß nicht, wer Rudolf Valentino ist. Ich weiß nicht, wer Rudolf Valentino ist, aber ich glaube, wenn ich mir einen Namen vorstellen würde, zu dem Pomade passt, ist das ungefähr Rudolf Valentino.
Ja. Und genau daraus kann man jetzt einen sehr populären D&D-Charakter bauen. Rudolf Valentino. Ich habe noch nicht die Unterklasse, aber ich sehe ihn doch als irgendwie.
Ich sehe ihn eigentlich zwangsläufig als Baden.
Ja, oder als Zwerg, der sich die Haare zurückgeht und den Bart aber auch so ein bisschen mit Pomade einschmiert.
Da kann ich kurz auch noch einen kurzen nennt man das? Callback? Ja, ne? Callback auf meinen Urlaub nochmal kurz machen. Und zwar vielleicht auch einen kurzen Buchtipp einfach mal reingeschmissen. Den haben wir noch nie im Podcast rausgehauen. Und zwar habe ich jetzt von einem Freund, von Lennart. Lennart war ja auch schon mal Gast dieses Podcasts, ans Herz gelegt bekommen, das Buch Zwerge zu lesen. Ich weiß, ich bin ein bisschen late zur Party. Das ist, glaube ich, auch einfach mega richtig, populär.
Ja. Und ich habe es auch gelesen, aber vor 10 Jahren oder so.
Ja, wirklich. Ich, das war auch immer so, wenn ich irgendwie mal in einem Buchladen stand in früherer Vorzeit und irgendwie dann in der Fantasy-Abteilung rumgestromert bin, war das Buch schon immer so mit das Dickste, was da rumstand in der Fantasy-Abteilung. Dann war ich schon immer so ein bisschen gehuckt, fand aber den Namen immer irgendwie komisch, weil ich mir dachte, ein Buch über Zwerge, die Zwerge zu nennen, finde ich wirklich wahnsinnig lame. Aber ich habe das jetzt angefangen und richtig weggesuchtet im Urlaub. Super ja, gut.
Das ist tatsächlich sehr gut. Es gibt auch, glaube ich, das gleiche Äquivalent mit Die Elfen. Keine Ahnung, ob das gut ist, das habe ich nicht gelesen, aber Die Zwerge war sehr unterhaltsam. Ich glaube, da gibt es auch mittlerweile etliche Fortsetzungen von.
Ist das so? Ich dachte, das wäre so, ach so, okay, da bin ich noch nicht tief genug drin. Aber wenn ihr da draußen irgendwie Bock auf einen guten Fantasy-Roman habt, das ist wirklich echt zu empfehlen. Und ich muss gestehen, das mag natürlich irgendwie so ein bisschen der D&D-Nerd in mir sein. Ich fand das Buch so gut geschrieben, dass ich mir so einzelne Charaktereigenschaften zum Beispiel gibt es da so ein, spoilere ich mir jetzt selbst was, zum Beispiel gibt es da irgendwie so einen Gnomensklaven von einem der Zwerge, der so mega witzig immer quasi alles macht, was er machen soll, aber immer sehr, sehr lautstark kundtut, dass er das gegen seinen Willen tun wird. Was ich einen wahnsinnig witzigen Aspekt fand, den ich unbedingt einem Spielercharakter, also entweder einem eigenen Spielercharakter oder einem NPC als Spielleiter irgendwann mal geben werde. Das fand ich sehr amüsant. Und sowieso ganz, ganz viele Sachen, gerade wenn man einen Zwerg spielen will natürlich, die einem so ein bisschen coole Möglichkeiten an die Hand geben, irgendwie einen coolen Charakter zu bauen. Also wirklich mega, mega Empfehlung.
Ja, voll. Und das können wir natürlich auch perfekt jetzt als Überleitung nehmen zu unserer ersten Unterklasse. Das ist nämlich eine Barbaren-Unterklasse, die eine Besonderheit hat, nämlich sie darf nur von Zwergen gespielt werden. Und in dem Text Pfad, beziehungsweise der Textübersicht, steht, dass diese Zwerge, die den Pfad des, wie heißt es auf Deutsch? Ich habe leider nur die englische Übersetzung hier.
Des Schlachtenwüters.
Die den Pfad des Schlachtenwüters wählen, so ein bisschen in so einer Nische in der Zwergen-Society sind. Jetzt frage ich mich natürlich, sind das die Querdenker der Zwergen-Society vielleicht? Man weiß es nicht. Die Tatsache, dass sie eine besondere Rüstung tragen, würde auf jeden Fall dafür sprechen.
Vor allem, dass sie eine besonders stachelige Rüstung anhaben. Also ich bin gerade noch nicht schlagkräftig und fantasievoll genug, um da jetzt eine gute Querdenkerverbindung herzustellen. Aber das überlasse ich gerne dir. Der Gag des Ganzen ist bei diesem Pfad des Schlachtenmythos. Und das zeigt, finde ich, nämlich auch übrigens ganz gut, dass diese Unterklassen im Schwertküstenregelwerk so ein bisschen immer oder hier und da immer mal so einen anderen Touch mit da drin haben. Das werden wir hier und da noch bei ein paar Unterklassen feststellen. Denn dieser Pfad des Schlachtenwüters ermöglicht Barbaren eine besondere Rüstung zu tragen, und zwar eine sogenannte Stachelrüstung. Das ist ziemlich genau, wie der Name schon vermuten lässt, eine stachelige Rüstung, eine Lederrüstung, die eiserne Stacheln nach außen stehen hat. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist dann auch relativ offensichtlich, denn es tut weh. und zwar, um genau zu sein, können diese Zwerge, die diesen Pfad des Schlachtenwüters wählen, sich entscheiden, einen Gegner zu grappeln, also zu da fehlt mir jetzt das deutsche Wort, zu halten, nee, festzuhalten.
Zu ringen.
Ja, wie auch immer. Also ja. Ihn an, quasi ihn festzuhalten. Und wenn das funktioniert, dann lösen sie damit 1W4 Stichschaden aus. Das ist natürlich ganz cool, weil man hat sozusagen, also ich finde es aus mehreren Aspekten ganz cool. Und zwar unterstützt das auch so ein bisschen. Das Thema hatten wir auch schon mal hier und da. Wir hatten ja mal diese Folge, auf die ich immer noch sehr gerne hinweise, wo es um die Action Economy geht, also was ihr alles in einem Kampf machen könnt, außer draufzuhauen, also unter anderem halt zu grappeln, also jemanden festzuhalten. Und dass das eigentlich gerne mal vernachlässigt wird, was man da alles machen kann. Und das ist natürlich irgendwie eine Fähigkeit, die dieses Grappeln zumindest deutlich attraktiver werden lässt und dann vielleicht auch mal ein bisschen eine aktivere Rolle im Kampf zukommen lässt, was ich dann wieder sehr cool finden würde.
Ja. Vor allem, weil du automatisch 3 Schaden bekommst. Also das ist halt das Gute, weil du weißt, wenn das funktioniert, dann hast du den direkten Schadensausput, du musst nicht mehr ein D4 würfeln oder so. Sondern du weißt direkt, okay, derjenige, der den Grapple-Check verliert, beziehungsweise wenn dein Check dann im Endeffekt funktioniert, dann teilst du direkt 3 Schaden aus. Plus das Coole, finde ich, an dieser Armor ist, dass du noch zusätzlich, wenn du jetzt als Aktion Grappeln nutzen würdest, könntest du mit einer Bonusaktion zusätzlich auch nochmal mit dieser Rüstung, wenn ein Gegner 5 Feet, gehe ich jetzt mal davon aus, in deiner Nähe steht beim Grappeln, kannst du auch noch mal 1d4 Schaden machen. Also es ist schon nicht ohne, wenn man sich dann mal fürs Grappeln entscheidet.
Ach, genau, sorry, das habe ich gerade nämlich verwechselt. Diese 1w4, das hatte ich falsch in Erinnerung. Die 1d4 war natürlich bei dieser Bonusaktion, genau, und nicht bei dem einfachen, bei der, oder beim einfachen Grappeln. Ich kann hier gerade mal gucken, was heißt, Ringergriff heißt das auf Deutsch. Was ist das für eine Übersetzung?
Ja.
Okay. Genau, das ist aber schon mal eine ganz coole Sache. Und also generell ist es natürlich nochmal so ein bisschen, also wie gesagt, aus mehreren Aspekten cool. Auf der einen Seite macht es halt dieses Grappeln-Ding so ein bisschen attraktiver für den Zwerg. Zum anderen macht das natürlich überhaupt auch dieses Grappeln mehr einzusetzen als Frontkämpfer, die dieser Schlachtenwüter offensichtlich ist, macht ihn natürlich auch zu einem krasseren Tank so ein bisschen. Er büßt zwar so ein bisschen Rüstungsklasse ein, was ja aber bei Barbaren sowieso nicht so derbe schlimm ist, weil Barbaren ja mehr durch viele Trefferpunkte tanken als durch viel Rüstungsklasse, weil er halt nur diese besondere Lederstachelrüstung da trägt. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass er halt Gegner wahrscheinlich häufig festhält, die natürlich irgendwie durch seine Opportunity-Tag sowieso nicht so gut von ihm wegkommen und so weiter und so fort, ist das natürlich einfach eine coole Sache. Also das finde ich eine sehr gut spielbare, aggressive Tankklasse, würde ich sagen.
Ja, voll. Und ich meine, jetzt mal abgesehen davon, natürlich kann der Zwerg natürlich mit seiner Axt oder was auch immer noch oder mit einem Schwert zusätzlich draufhauen. Also ihr seid relativ flexibel. Und wenn ihr gerade gar nicht wisst, was ihr mit einer Bonusaktion machen wollt an vorderster Front, habt ihr immer das zur Verfügung. Also nice to have. Das Einzige, was halt doof ist, ist, dass man mit dieser Spiked Armor, obwohl es eigentlich eine Lederrüstung ist, mit eben Metall-Spikes auf Heimlichkeit Nachteil hat. Aber da muss man dann durch.
ich glaube, wenn man einen Zwerg spielt und irgendwas Heimliches machen will, hat man ohne. Da muss man sich damit auseinandersetzen, dass man höchstwahrscheinlich eh ein Problem hat.
Meistens, ja. 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 Der Bart schleift immer so auf dem Boden.
Ja. Das stimmt.
Soll ich direkt mit Level 6 weitermachen? Ich weiß natürlich wieder nur, wie es auf Englisch heißt: Reckless Abandon. Du musst mir natürlich die deutsche Übersetzung.
Rücksichtslose Ungezügeltheit. Vielleicht bleiben wir einfach bei den englischen Sachen.
Ja, klingt vielleicht ein bisschen besser. Wie immer, meistens. Heißt folgendes:
Wie immer, meistens.
Sehr gut. Ja, für mich war es ein langer Arbeitstag. Für dich war es einfach nur ein Rückflug aus dem Urlaub. Also,
das ist richtig.
Es sei mir verziehen. Jedes Mal ab Stufe 6, wenn ihr Reckless Attack benutzt, während ihr in Rage seid, könnt ihr temporäre Trefferpunkte hinzugewinnen. Und wie viele das sind, das ist abhängig von eurem Konstitutionsmodifikator. Das heißt, mindestens eins als Barbar sollte das schon ein bisschen höher sein eigentlich. Das heißt, wenn ihr das einsetzt, erhaltet ihr automatisch, angenommen ihr habt plus 2, erhaltet ihr automatisch 2 temporäre Trefferpunkte, die aber wieder verschwinden, logischerweise, wenn sie entweder, wenn ihr Schaden nehmt oder wenn eure Rage endet. Relativ simpel, ist wie immer als Barbar nice to have, mehr Trefferpunkte zu haben. Zumal, je nachdem, werden die ja sogar halbiert nach Schaden, wenn man in Rage ist. Deswegen finde ich eine solide Level-6-Fähigkeit. Keine Top-Level-6-Fähigkeit, aber kann man schon mal haben, würde ich sagen.
Und ich finde, also generell, also das finde ich auch an dieser Unterklasse sowieso relativ cool, dass es relativ straightforward ist. Ne? Also es ist sehr, sehr, in Anführungszeichen, einfache Fähigkeiten, die aber dafür zumindest mal okayisch sind. Also kommen wir beispielsweise jetzt nämlich zur Level-10-Fähigkeit, die auch sehr simpel ist, aber deswegen nicht unbedingt schlecht, würde ich jetzt erstmal sagen. Und zwar kann der Schlachtenwüter seine Bonusaktion nutzen, um zu spurten. Macht ihn natürlich sehr viel agiler auf dem Schlachtfeld und gerade natürlich unter dieser Prämisse, die ich eben angesprochen habe, dass er einfach ein guter Tank ist, der entsprechend sehr wahrscheinlich sehr gut Gegner an sich binden kann, ist natürlich Mobilität ein sehr wichtiger Faktor für ihn. Und wie gesagt, Spurten als Bonusaktion anwenden zu können, ist natürlich eine ziemlich coole Sache dafür. Deswegen, also auch wenn es jetzt erstmal so wirkt, finde ich, wie dass es ziemlich schwach für eine Level 10-Fähigkeit ist, glaube ich nicht, ehrlicherweise.
Ja, also ich meine, du willst, glaube ich, einfach auch, wenn du diese Rüstung hast, willst du ja nah am Gegner sein. Also dafür, das ist das primäre Ding, wofür diese Fähigkeit da ist, dass man immer nah am Gegner stehen kann, egal wo man gerade sich auf dem Schlachtfeld befindet. Deswegen finde ich es auch top. Könnte natürlich ein bisschen früher kommen, meiner Meinung nach, weil Level 10, da hat man teilweise ganz andere Sorgen. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich mit der Level 14-Fähigkeit habe, das ist nämlich Spiked Retribution. Auf Deutsch fragen wir erst gar nicht wieder nach. Heißt folgendes:
Stachelige Vergeltung, in dem Fall sogar okay.
Okay. Kann ich behaupten. Heißt folgendes: Wenn jemand in der Nähe von euch ist und ihr gerade in Rage seid, beziehungsweise in der Nähe heißt in dem Fall 5 Feet von euch ist und euch mit einer Attacke, beziehungsweise mit einer Waffenattacke angreift, ihr seid gerade in Rage, dann kriegt derjenige 3 Schadenspunkte, weil er auf eure Spiked Armor trifft. Also ihr müsst die Armor natürlich tragen, damit diese Fähigkeit einsetzbar ist. Aber jedes Mal automatisch, wenn ihr diese tragt und ihr seid Stufe 14, kriegen eure Angreifer bei Melee-Attacken 3 Punkte Schaden. Piercing-Damage natürlich übrigens.
Ist halt ein bisschen wenig Schaden einfach. Ne? Also prinzipiell finde ich das nicht verkehrt. Also es gibt halt einfach so einen passiven Schadensoutput. Prinzipiell erstmal cool. 3 Punkte Stichschaden ist halt aber wirklich nicht viel.
Genau. Also das könnte
man natürlich dagegen halten, dass das natürlich für jeden Nahkampfangriff gilt. Ne? Und auch bei diesen, auf dieser Stufe auch häufig Gegner Multi-Attack haben. Also ihren Schadensoutput mit mehreren Nahkampfangriffen oder mehreren Angriffen nach oben skalieren und sie natürlich für jeden Nahkampfangriff dann diesen Schaden bekommen. Okay, lasse ich gelten. Trotzdem, ich meine, wenn du auf einen Gegner triffst, der irgendwie 3 Nahkampfangriffe ausführen kann, damit dann 9 Schaden bekommen würde, wenn er da mit allen seinen Angriffen durchkommt, ist es immer noch nicht die Welt so, ne? Aber ich meine, es ist ja, wie gesagt, es ist passiver Schadensoutput. Deswegen, es wirkt erstmal wenig, kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen, wie das in der Praxis aussieht. meine Erfahrung mit einem Level 14 Schlachtenwüter sind begrenzt, ehrlicherweise.
Aber ich würde fast sagen, es ist zu wenig. Also sind wir mal ehrlich, dann musst du schon entweder Multi-Attack und jedes Mal greift er dich an oder du hast extrem viele Gegner um dich rumstehen, die dich alle angreifen, damit das wirklich irgendwie auf Stufe 14 einen größeren irgendwie Damage-Output beziehungsweise einen größeren Impact hat. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist mir halt ein bisschen zu wenig, muss ich sagen.
Was ich halt ehrlicherweise so ein bisschen. Also generell, das ist übrigens auch die letzte der Fähigkeiten für diese Unterklasse. Deswegen gerade mal so ein bisschen frei gesprochen. Was ich so ein bisschen mir gewünscht hätte dabei, sind mehrere Möglichkeiten, nicht nur agil sein zu können mit dieser Level-10-Fähigkeit als Spurtenaktion, sondern irgendwie auch noch eine weitere Fähigkeit zu haben, Gegner zu binden. Weil Grappling, okay, alles gut. Aber zum Beispiel, ich bin mir nicht mehr sicher, welche Unterklasse das kann, muss ich jetzt gestehen. Es gibt eine Unterklasse, die wir auch vorgestellt haben. Ich meine, die waren Xanatars, die Fähigkeit besitzt, dass heißt der Chevalier, der reitende Kämpfer.
Mhm.
Der, meine ich, hat eine Fähigkeit, die er bekommt, dass er, wenn er mit einer Opportunity Attack trifft, die Bewegungsreichweite des Gegners automatisch auf Null setzt.
Ja.
Hm. Erinnerst du dich?
Ja.
Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Nee, ich glaube, das wäre auch eine Fähigkeit, die diesem Schlachtenwüter sehr gut stehen würde.
Hm. Ja.
Und angenommen, das würde man einfach zu dieser Level-10-Fähigkeit hinzuaddieren, wäre das stark.
Ja, erstens das und also das zweite Problem, was ich mit dieser Unterklasse habe, ist, jegliche Sachen bis auf das Grappeln, bei jeglichen Fähigkeiten ist Rage nötig. Das heißt, sobald du keinen Rage mehr hast, beziehungsweise keiner, ich nenne es jetzt mal Aufladung mehr hast, bis zu einer langen Rast, dann bist du komplett nutzlos.
Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass irgendwie da fällt mir jetzt keine Barbaren-Unterklasse ein, die da nicht drauf abzielt, um ehrlich zu sein. Ne?
Also ja, schon, aber nicht so extrem, dass wirklich für jegliche Fähigkeiten das nötig ist. Also,
Also ich glaube, das ist sowieso die Achillessehne eines jeden Barbaren, dass wenn keine Rage mehr am Start ist, man lang weit hinter seinen Potenzialen zurückbleibt und das halt irgendwie so die absolute Brot- und Butterfertigkeit dieser Klasse ist, von der man auch mehr und mehr abhängig wird, je höher levelig man ist. Meiner Meinung nach. Aber das mag schon sein, dass es bei dieser Unterklasse noch mal ein bisschen extremer ist. Aber nichtsdestotrotz, zum einen finde ich es ein cooles Konzept mit diesem passiven Schadensoutput. Ich finde es auch, wie gesagt, cool, dass man sozusagen eine Unterklasse gebaut hat, um ein besonderes Item herum, sage ich mal, mit dieser Stachelrüstung. Und ich finde das Bild einer Stachelrüstung cool, muss ich ja gestehen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei, ich habe da ehrlich gesagt eher so ein bisschen so diese russischen Bärenjäger. Kennst du das Outfit?
Was?
Es gibt so, beziehungsweise es gab es irgendwie vor 400 Jahren oder 300 Jahren, keine Ahnung, ob es das immer noch gibt. Es gibt so eine Bärenjäger-Ausrüstung. Das sind auch einfach so Stacheln auf so einer Stoffrüstung quasi. Google mal.
Ja. Einfach unter russischer Bärenjäger.
Ja.
Shit! Was ist das denn? Nee, jetzt bin ich auf irgendeiner komischen Fetischseite gelandet. Was ist das denn? Oder meinst du das auch mit so einem Helm auch noch dazu?
Ja, ja.
Alter, das sieht mega crazy aus. Das sieht ehrlicherweise schon ein bisschen wie so ein merkwürdiger Fetisch aus.
Ja, so ein bisschen. Ist übrigens zu finden unter Siberian Bear Hunting Armor.
Und es ist halt wirklich, es sieht so aus wie so eine, wirklich wie so eine normale Stoff- oder Lederklamotte mit ganz, ganz vielen dicht aneinandergereihten Spießen, die aus einem rausluken.
Ja, stelle ich mir das vor.
Das ist ja wirklich eine sehr einfache, pragmatische Lösung für ein Problem bei der Bärenjagd.
Ja.
Der haut mich immer, wenn ich ihn erschießen will. Was mache ich dann?
Ja gut, ich glaube, also es ist aus dem 18. Jahrhundert, da hast du vielleicht dann meistens Pech gehabt, je nachdem, wenn du einmal dann...
Ne? Aus dem 18. Jahrhundert, ich habe hier aber Russland-Spezialist nach geschenkter Bärenjagd verurteilt, Tagesanzeiger, what? Das ist, und da ist ein Bild drin, Moment, was ist hier, das ist irgendwie Tagesanzeiger Schweiz, und da ist ein Bild dran, auch mit sowas, und das ist von 2019.
Okay.
Ein Mitarbeiter der Bundeskriminalpolizei hat sich von den russischen Behörden auf die Halbinsel Kamtschatka einladen lassen und hat dann da Bärenjagd Spaß gehabt.
Ja, lässt sich allgemein drüber streiten, ob
das
sinnvoll ist.
Ein Mitarbeiter der Bundeskriminalpolizei ließ sich Jagdausflüge und Hotelübernachtungen schenken. Und dann steht er da mit so einem Scharfschützengewehr, oder mit so einem Jagdgewehr, nicht Scharfschützengewehr, auch in so einer Fluffy Spike Armor. Russen, ne?
Mhm. Well, anyway.
Ist dann angeklagt worden. Ist dann angeklagt worden und hat seinen Spaß mit sozial üblich begründet.
Ja, was man so macht, ne?
Was ist denn mit ihm los?
Ja, für viele, die es nicht wissen, weil Lars hat quasi jetzt im Urlaub genau das Gleiche gemacht. Er hat das Öl eigentlich nur verwendet, damit er in diese Rüstung reinflutschen kann.
Weil es ist sozial üblich. Oh, das wird jetzt, das merke ich mir, das wird meine Begründung für eine Menge Schwachsinn, den ich anstellen werde.
Sozial üblich.
Das ist sozial üblich. Was ein Spinner. Ach ja.
Ja, mit dieser schönen russischen Anekdote hätten wir dann auch den Barbaren abgeschlossen, denn es gibt sonst nur noch eine Unterklasse, die ihr bereits im Player's Handbook findet. Ja, oder?
Ja. Genau, ja. Also generell, wir wollen euch hier gerade nur durch die Unterklassen führen, sozusagen, die im Schwertküste-Regelwerk gänzlich neu dazukommen. Was das Schwertküste-Regelwerk nämlich noch dazu gibt, und ich meine, das hätten wir euch auch damals schon in der Folge mal kurz umrissen, ist, dass es ganz viel Zusatzinformationen zu Sachen gibt. Also unter anderem halt eben auch zu Unterklassen. Also es werden ganz viele Unterklassen aufgegriffen, die es schon im Spielerhandbuch gibt. Und es werden zusätzliche Informationen dazu gegeben, es wird zusätzlicher Fluff dazu gegeben, werden zusätzliche Impulse dazu gegeben, wie man diese Unterklassen ausspielen kann und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich cooler und nützlicher Kram. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine Meinung über das Regelwerk gänzlich revidieren will, dass es ein etwas überteuertes Regelwerk ist im Vergleich zu anderen. Aber gerade unter diesem Gesichtspunkt, wenn man halt irgendwie wenn man das Bedürfnis hat, zu einem großen Fundus von Unterklassen zusätzliche Informationen zu bekommen oder wirklich, wie gesagt, zusätzlichen Input, wie man diese Unterklassen ausgestalten möchte, ist dieses Regelwerk durchaus nützlich ist.
Ja.
Ja. Du lässt dich da immer noch nicht. Du bist, glaube ich, noch mehr Gegner von diesem Regelwerk als ich,
muss
ich
sagen. Ja, es überzeugt mich nach wie vor nicht. Also,
einfach nur der Euro pro Seite funktioniert einfach nicht.
Der Euro pro Seite funktioniert nicht, und ich finde nach wie vor dafür, dass es dann wirklich ein geografisches Regelwerk eigentlich sein sollte, hätte ich mir da einfach gewünscht, dass sie wirklich ein bisschen mehr auf die Schwertküste eingehen, anstatt jetzt wirklich hier so ganz klassische Sachen rauszuhauen. Also,
und zu unserem Schutz muss man auch sagen, ganz viele dieser einige dieser Unterklassen, dieser neuen, also in Anführungszeichen neuen Unterklassen, die hier drin sind, werden dann später auch nochmal, also man muss dazu sagen, dieses Schwertküste-Regelwerk ist vor Xanatas rausgekommen. Sprich, ein paar von diesen Unterklassen sind dann später in Xanatas auch nochmal aufgegriffen. Deswegen haben wir schon einige davon daraus vorgestellt. Ich würde jetzt mal sagen, über den Daumen gepeilt, die Unterklassen in Gänze, die jetzt quasi neu und einzigartig nur in diesem Regelwerk stehen, sind 5 oder so.
Ja, könnte hinkommen.
5
ja.
Oder 6. Wie gesagt, so für diese und die nächste Folge werden wir euch jetzt so ein bisschen mit durchleiten. Aber wie gesagt, diverse Unterklassen zusätzlich sind dann wiederum in Xanatas, so das, also, ja, es bleibt dabei, ne? So die Masse an neuen Informationen, die man dafür seinen Euro bekommt, bei diesem Regelwerk ist überschaubar. Und wenn wir euch das hier jetzt alles erzählt haben, dann ohnehin nicht mehr. Sorry, Wizards of the Coast.
Ja, dementsprechend machen wir einfach direkt mal weiter, würde ich sagen. Der Bade kriegt ausnahmsweise keine neue Unterklasse, dafür aber ein bisschen Hintergrundinformationen. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wo wir aber drauf eingehen, ist die neue Kleriker-Unterklasse, und zwar beziehungsweise die Kleriker-Domäne, und zwar ist das die Arcane-Domäne. Ich hoffe, dass es auf Deutsch so ist. Auf Englisch ist es nämlich die Arcana-Domain.
Jawohl, ist es.
Sehr schön. Die, wie ich finde, sehr in die Richtung Zauberer dann geht, fast schon. Das zeigt sich, glaube ich, denke ich, auch mit den Spells, die ihr dann jeweils zusätzlich bekommt. Das sind nämlich auf Level 1 Detect Magic und Magic Missile, auf Level 3 Magic Weapon und Nis-Tools, magische Aura, auf Level 5 Dispel Magic und Magic Circle, auf Level 7 Arcane Eye und Leomunds Secret Chest und auf Level 9 Planar Binding und Teleportation Circle. Ich denke, das kann sich jeder selbst übersetzen. Also schon sehr mehr in die, würde ich mal sagen, Zauberer-Richtung, beziehungsweise in die Richtung, wie kann ich mit Magie umgehen, wie beherrsche ich Magie, im Gegensatz zu dem klassischen Kleriker, ich heile nur. Da kommt einiges Neues hinzu. Was ihr direkt dann auf Level 1 bekommt, ihr erhaltet natürlich dann auch Proficiency mit dem Arcana-Skill. Das heißt, das erhaltet ihr sofort. Plus, was auch sehr cool ist, ihr bekommt zwei Cantrips nochmal, die ihr euch aus der Zauberer-Spelllist raussuchen könnt. Das heißt, ihr seid ein bisschen flexibel, seid nicht nur auf die Kleriker-Cantrips angewiesen, sondern könnt euch noch zwei zusätzliche aussuchen. Im besten Fall nehmt ihr dann natürlich welche, die euren Kleriker, beziehungsweise in dem Fall eure Domäne noch mal ein bisschen nach vorne bringen würden. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was man da alles auswählen könnte, aber da ist, glaube ich, die Auswahl relativ groß und ihr könnt das dann eurem Charakter anpassen.
Ja, auf Level 2 oder auf Stufe 2 bekommt ihr, wie für einen Kleriker üblich, dann eure neue Fähigkeit, göttliche Macht zu fokussieren. Nochmal kurz als Recap, unsere Kleriker-Folgen sind jetzt ja auch schon ein bisschen was her. Das ist ja tatsächlich bei jeder Kleriker-Unterklasse so, ihr habt dieses göttliche Macht fokussieren, also diese Fähigkeit, die ihr als jeder Kleriker habt, und diese neuen Unterklassen oder die Unterklassen oder beziehungsweise die Domänen, denen ihr zuordnet als Kleriker, die geben euch neue Möglichkeiten, diese göttliche Macht zu fokussieren und andere Fähigkeiten damit sozusagen zu wirken. Und die Fähigkeit, die die Arcane-Domäne bekommt, ist die Arcane-Bannmagie. Die funktioniert so, beziehungsweise die funktioniert eigentlich, ohne da jetzt irgendwie groß ins Detail gehen zu wollen, wie ein Vierzauber, also oder auch vergleichbar mit dem Turn Undead, was ja jeder Kleriker, glaube ich, bekommt. Das ist ja das die Standard göttliche Machtfokussierung, ne?
Ja.
Das man kriegt ja jede, sodass man quasi Untote vertreiben kann. Das ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung. Und das Gleiche macht diese arkane Bannmagie prinzipiell auch, allerdings nicht mit Untoten, sondern mit himmlischen Elementaren, Feen oder Unholden. Und zwar, ihr könnt diese göttliche Macht fokussieren und in 9 Meter Umkreis von euch müssen dann diese Wesen, wenn sie den Rettungswurf darauf nicht schaffen, dann eine Minute von euch sich wegbewegen. Und zwar auch so sehr, dass sie quasi ihre Aktion in ihrer Runde als Spurtenaktion ausüben müssen. Und das so lange, bis halt dieser Zauber nach einer Minute vorbei ist oder sie Schaden erleiden. Dann ist dieser Zauber auch vorbei. Also erstmal klingt das wie ein bisschen uninspiriert und unkreativer, einfach Turn-Undead-Zauber. Der Gag an der ganzen Sache kommt aber, wenn ihr dann endlich Stufe 5 erreicht habt. Da kriegt das Ganze nämlich eine durchaus andere, einen anderen Twist, diese ganze Nummer. Denn sonst, jetzt macht dieser Name Arcane Bannmagie nämlich auch Sinn, dieser Machtfokussierung. Denn wenn ihr Stufe 5 erreicht habt, dann werden nicht nur diese Viecher vertrieben, sondern ihr könnt sie tatsächlich verbannen, wie im Zauber Verbannung. Also ihr könnt sie auf eine andere Ebene schicken und aus der eigenen Ebene sozusagen verbannen. Und dafür kriegt ihr dann bei dieser göttlichen Machtfokussierung so eine kleine Tabelle. Und wenn ihr dann die entsprechenden Klerikerstufen erreicht habt, könnt ihr Kreaturen mit einem besonderen Herausforderungsgrad, das haben wir euch mit Sicherheit mal irgendwo beschrieben, dass jedes Monster einen gewissen Herausforderungsgrad hat. Der Spielleiter weiß auch genau, welchen Herausforderungsgrad das hat. Deswegen müsst ihr dann wahrscheinlich ein bisschen nachfragen. Aber dass ihr zum Beispiel, wenn ihr dann Level 5 erreicht habt, eine Kreatur mit einem Herausforderungsgrad von 1,5 oder weniger, das sind in dem Fall zum Beispiel so Wölfe, haben, glaube ich, einen Herausforderungsgrad von 0,5, ne?
Ja, oder ein Viertel. Ja, doch, müsste 0,5 sein.
Ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil sie nicht zu den Kategorien zählen, aber so die Stärke an Monstern, über die reden wir, die könnten dann verbannt werden und tatsächlich aus dieser Ebene verbannt werden, sozusagen. Und das ist natürlich dann deutlich cooler, weil das natürlich dann nicht nur dafür sorgt, dass sie euch in Ruhe lassen, weil sie weglaufen, sondern weil sie tatsächlich nicht mehr auf eurer Ebene der Existenz umherschwirren. Und das macht diese ganze Geschichte, wie gesagt, natürlich deutlich mächtiger. Und das skaliert auch tatsächlich mit, also mit 5, 8, auf der Stufe 5, 8, 11, 14 und 17 könnt ihr dann immer höher leveligere Monster verbannen, bis es dann tatsächlich, wie gesagt, auf Klerikerstufe 17 Kreaturen mit einem Herausforderungsgrad von 4 oder weniger sind. Und das sind dann schon ordentliche Monster. Also man sollte jetzt denken, ja, okay, irgendwie Stufe 17, dann wird mir da wahrscheinlich kein Monster mit Herausforderungsgrad 4 mehr begegnen. Doch wird es, weil tatsächlich auf diesen höheren Stufen natürlich auch viel mit Skalierung über eine Menge von Monstern passiert. Und da ist natürlich so eine Fähigkeit ziemlich, ziemlich nice.
Ja, voll. Voll. Vor allem, weil dich das auch nochmal komplett zu anderen Klerikern unterscheidet. Also das kriegst du so nicht bei anderen Unterklassen direkt und kannst dich da natürlich nochmal deutlich mehr spezialisieren. Ich finde, der Vorteil an dem Ganzen ist halt auch, dass es sehr gut mitlevelt. Also da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, es gibt einige Fähigkeiten, wo es nicht der Fall ist, aber hier ist es meiner Meinung nach gerade, je nachdem welches Level du erreichst, perfekt eigentlich gemacht.
Man muss natürlich dazu sagen, also deswegen ist auch die Kategorisierung mit diesen, was ich eben schon vorgelesen hatte, himmlische Elementare, Feen oder Unholde, die Grundidee dieser Fähigkeit ist natürlich nicht, dass ihr sie aus eurer Ebene der Existenz herausschickt, sondern dass ihr sie in ihrer Heimatebene bindet. So, ne? Also das ist so ein bisschen der Gag. Also eine Fee beispielsweise, die Heimatebene der Feen sind das Feywild, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal beschrieben, dass ihr sie dann dahin zurückschickt oder wieder dann in ihre Ebene zurückschickt und dies halt entsprechend nicht eure Ebene der Existenz. Außer ihr seid im Feywild. Das ist tatsächlich hier so ein bisschen nochmal explizit aufgeschlüsselt. Wenn ihr euch auf der Heimatebene dieser Kreaturen befindet, funktioniert das mit diesem Verbannen leider Gottes nicht.
Das ist richtig. Ja. Ja, ich mache direkt mal weiter mit der Level-6-Fähigkeit. Die erachte ich nämlich als besonders mächtig. Das ist die Fähigkeit Spellbreaker. Und da sind wir wieder bei der klassischen Kleriker-Aufgabe, nämlich zu heilen. Und jedes Mal, wenn ihr einen eurer Verbündeten bzw. eine Kreatur heilt und Trefferpunkte wiederherstellt, dann könnt ihr auch einen Spell, der auf dieser Kreatur liegt, quasi entfernen. Das heißt, dieser Zauber muss natürlich gleich sein vom Level her mit dem Zauber, mit dem ihr heilt. Also wenn ihr jetzt die Person mit einem Level 1 Zauber bezaubert ist, dann muss euer Zauber, darf kein Cantrip sein, sondern muss auch ein Level 1 Healing Spell sein. Aber das finde ich enorm mächtig gegen Gegner, die so ein bisschen auf Debuff aus sind. Also die wirklich dann eure Gruppe damit mit Zaubern irgendwie voll spammt und dann hat gefühlt jeder irgendwie einen Zauber auf sich liegen. Ihr könnt das ganz easy dann mit einem Heilungszauber komplett wieder negieren. Also finde ich mega mächtig. Besonders auf, wenn man bedenkt, dass das Ganze auf höheren Level umso wichtiger wird.
Weil man halt auch einfach häufiger mit Magiewirkern zu tun hat, muss man ja genau. Mal sagen. Ne? Also ja. Ich glaube, wenn ich mich da so an meine Kampagne so zurückerinnere, ich glaube, so die ersten Magiewirker, auf die man trifft, gegen die man auch tatsächlich dann kämpfen will und die jetzt nicht irgendwie der Big Bad Evil Guy sind, das ist dann meistens irgendwie so mit Level 3 oder 4. Sorry. Ungefähr würde ich mal so über den Daumen gepeilt sagen. Und das sind dann schon immer nur so einzelne Zauberwirker, weil Zauberwirker automatisch relativ stark sind. Also wirklich so Anfänger-Zauberwirker gibt es. Also fällt mir gerade schwer, mich da an etwas zu erinnern. Entsprechend, wie gesagt, gerade Zauberwirker sehr fiese Sachen. Ich hatte jetzt vor kurzem mal in einer Kampagne das Vergnügen, auf einen roten Zauberer von Tai zu treffen. Das ist so eine besonders fiese Ausgestaltung von Zauberern. Und wenn ihr dann auf einmal irgendwelche Zauberer, irgendwelche Feuerbälle kombiniert mit Flüchen um die Ohren hauen, macht das schon nicht mehr so viel Spaß. Und da macht es natürlich super viel Sinn, dass man halt so Debuffer dabei hat, ne? Also dass man halt, oder beziehungsweise Dispeller dabei hat sozusagen. Mhm. Also dass man jemanden hat, der eben diese Flüche oder was auch immer da auf einem liegt, entsprechend von einem nehmen kann. Also sehr, sehr cool gemacht eigentlich. Sehr, sehr gute Idee vor allen Dingen auch.
Ja, ganz wichtig dabei ist natürlich, man kann nur, wie du schon sagtest, dispellen. Man kann nicht magische Effekte entfernen, die schon auf einem liegen. Also es geht dann wirklich um den Spell in dem Fall.
Ja, wobei das ja meistens Hand in Hand
meistens geht. Meistens einhergeht, ne? Ja, das stimmt, klar. Ja. Aber nur nochmal, falls da Diskussionen aufkommen.
Um die schon mal zu triggern.
Oder so.
Die Stufe 8-Fähigkeit ist mal wieder sehr simpel erklärt, aber ich finde sehr, tatsächlich sehr mächtig. Es heißt das verstärkte Zauberwirken und das sagt eigentlich nur aus, dass ihr habt der Stufe 8 euren Weisheitsmodifikator auf den Schaden von Kleriker-Zaubertricks addieren könnt. Und das ist natürlich eine sehr coole Sache. Also erstmal klingt das super trivial, finde ich. Auf der anderen Seite ist es aber meines Erachtens so, dass ihr gerade bei Klerikern, die ja auch mit dieser Domäne, meine Meinung, alle magiewirkenden Domänen des Klerikers sind ja letztendlich schon darauf ausgelegt, zusätzlich zu seinen Heilfähigkeiten attraktive andere Zauberfertigkeiten hinzuzufügen. Nichtsdestotrotz aber die Heilfertigkeit eine signifikante von dem Kleriker ist. Entsprechend ist es natürlich auch immer so, dass so ein Kleriker meiner Erfahrung nach, gerade wenn es der einzige potenziell heilende Charakter in der Gruppe ist, was in meinen Runden irgendwie häufig der Fall war, sehr zaghaft mit seinen Spellslots umgehen muss, weil er halt irgendwie welche aufheben muss für seine Heilspells. Entsprechend häufig greift er dann auf irgendwelche Zaubertricks zurück, die halt, sind wir mal ehrlich, nicht so richtig geil mit skalieren. Und gerade irgendwie auf höheren Leveln auch nicht so ultra viel Schaden machen. Und das ist natürlich dann, wenn man einfach nochmal so einen Weisheitsmodifikator da drauf addieren kann, ein ganz anderer Schnack. Weil bevor dann irgendwie man auf die doofe Idee kommt, als Kleriker dann zu seinem Kolben zu greifen und irgendwie 1W6 Schaden zu machen oder so, ist das natürlich doch eine deutlich coolere Sache.
Ja, auf jeden Fall. Plus, wenn du überlegst, Radiant Damage kann da sehr viel ausmachen, wenn man dann plötzlich 3 Punkte mehr oder weniger hat, je nachdem, gegen wen man gerade kämpft.
Ja, und vor allen Dingen halt quasi, ist quasi ja kein addierter, es ist ja kein, nicht, ich mache ja nicht aus dem 1W8 ein 1W11, sondern ich mache aus dem 1W8 ein 1W8 plus 3.
Ja.
Und
ja.
Das ist halt schon echt nicht verkehrt.
Ja, voll. Bin ich absolut bei dir. Noch mächtiger finde ich übrigens Level 17. Weil das ist das, was das Ganze komplett fast schon ein bisschen overpowered macht, meiner Meinung nach. Ist nämlich Arcane Mastery. Und da sind wir wieder nicht beim Zauberer, sondern beim Magier, wie schon auf Stufe 1. Ihr dürft euch Zauber aus der Magier-Zauberliste auswählen. Und zwar jeweils einen der Level 6, 7, 8 und 9. Und wer so ein bisschen da mal rumgeblättert hat, weiß, das können schon extrem mächtige Zauber sein. Das Geile ist zusätzlich, diese Zauber zählen dann für euch wie eure Domain-Zauber. Das heißt, die sind immer vorbereitet, ihr müsst sie nicht vorbereiten und zählen immer für euch als Kleriker-Zauber. Also, wenn man überlegt, ich habe es natürlich nicht im Kopf, was auf Level 9 da so zu finden ist, aber ich würde behaupten, da ist einiges dabei.
Ja, Wish halt, ne?
Also zum Beispiel.
Wunsch ist, glaube ich, so mit der. Das müsste ja ein Level 9 Grad sein, ne? Also, das würde mich gerade sehr wundern, wenn es nicht der Fall ist. Aber let me check. Aber das gilt zumindest immer so als der vielleicht oder wahrscheinlich mächtigste oder zumindest mal einer der mächtigsten Zauber, die das D&D, ist ein Level 9 Zauber, die das D&D-Universum am Start hat. Der Zauber heißt einfach Wunsch und ist genau das, wonach er klingt. Also, ihr könnt euch mit diesem Zauber Dinge wünschen und die passieren dann. Also ihr könnt damit Welten verändern. Es gibt so ein paar, also wer sich da mal reinlesen will, ich glaube, wir hatten den tatsächlich sogar auch mal irgendwie vorgestellt, meine ich, in irgendeiner Folge, oder? Es ist natürlich ein absoluter Spielleiter-Horror, dieser Zauber, weil der Spieler damit halt unfassbar krasse Sachen machen kann. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es zählt nicht umsonst zu den mächtigsten Zaubern im Spiel, weil man sich halt alles hin und her wünschen kann, wie man eben will. Kostet ja, 25.000 also Goldmünzen dafür.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die noch dazu zählen. Plus, wenn man einen kreativen Spielleiter hat, dann hat dieser Wunsch manchmal meistens auch noch mal Konsequenzen, je nachdem. Also, wenn man sich wünscht, dass man auf einmal reich ist und dementsprechend muss der Reichtum dann irgendwo herkommen. Das heißt, alle um dich herum haben auf einmal kein Geld mehr, als Beispiel jetzt. So Sachen kann man dann schon kreativ ausnutzen, um dann den Spieler ein bisschen zu fordern, dass er wirklich explizit sich gewisse Sachen wünscht.
Man muss auch sagen, also die Grundidee, also ohne jetzt so viel Zeit auf diesen Zauber verwenden zu wollen, aber es ist tatsächlich ein sehr wildes Konzept irgendwie. Also die Grundidee ist eigentlich auch eine andere. Das wird auch, meine ich, in der Zauberbeschreibung genannt. Die Grundidee ist eigentlich, dass man nicht sich einfach irgendwas wünschen können soll und das tritt dann in Kraft, sondern quasi jeden anderen Zauber zu duplizieren, wenn man es will. Also es ist quasi sozusagen der Joker für jeden Zauber, den man auch gegebenenfalls nicht ausgerüstet hat oder sowas. Den kann man dann quasi sozusagen umwandeln. Und das macht natürlich irgendwie einen als Zauberer oder als Magiewirker, der diesen Zauber dann irgendwie vorbereitet hat oder ausüben kann, maximal flexibel und auch damit halt wahnsinnig mächtig. Nichtsdestotrotz ist sehr, sehr viel davon Spielleiterentscheidung. Ne? Also ich glaube, also wenn sobald dieser Zauber ins Spiel kommt oder in die Runde kommt, wird es sehr viele Unterhaltungen zwischen Spielleiter und Magiewirker geben müssen, um da so ein bisschen die Grenzen abzustecken, was man damit machen kann und was nicht. Die Zauberbeschreibung gibt auch so ein paar Anhaltspunkte, was man damit machen kann. Aber ich meine, da steht auch irgendwie so ein Absatz drin im Sinne von, ja, ey, komm, unterhaltet euch einfach, wo die Grenzen sind.
Ja, man könnte es auch einfach simpel machen und stattdessen was anderes nehmen. Sowas wie irgendwie Power Word Kill oder so. Wobei ich weiß nicht, ob das auch ein Magierzauber ist. Ja, doch, ist auch ein Magierzauber. Ist auch ein Level 9 Zauber. Heißt im Endeffekt, wenn man das auf eine Kreatur anwendet, die unter 100 Trefferpunkte hat, dann stirbt sie direkt.
Das ist auch so stark. Vor allem auch ohne Rettungswurf, ne?
Ja, einfach instant. Deswegen, ich glaube, das veranschaulicht ganz gut, was man sich da aussuchen kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, je nachdem habt ihr dann ja auch noch die Kleriker-Zauber zur Verfügung, neben diesen, wie viel sind es, 4 Magier-Zaubern, die ihr euch auswählt.
Und auch Kleriker-Zauber, also das muss man ja auch mal dazu sagen, auch Kleriker-Zauber sind wahnsinnig, wahnsinnig mächtig.
Ja, deswegen. Also finde ich super, vor allem habe ich ja am Anfang bei der Level-1-Fähigkeit bei den Cantrips schon gesagt, ihr seid halt einfach als Zauberwirkender dann deutlich flexibler, als ihr es als normaler Kleriker seid.
Nur mal, weil wir heute in der Google-Folge sind, ja schon. Ich check mal, nur und weil es mich gerade einfach interessiert. Ich guck mal, was gerade
Russischer Bärenzauber, oder?
Also klassischer russischer Bärenzauber. Nee, was einfach ein Kleriker, oder was die Kleriker Level 9 Zauber so drauf haben. Da gibt es nämlich quasi, es sind gar nicht so viele. Ich hatte nämlich tatsächlich nur 2 im Kopf und es sind insgesamt 4 auf der Liste. Also 4 Level 9 Klerikerzauber. Ich hatte nämlich nur Mars Heal im Kopf. Das halt, wie der Name schon sagt, aber eine Massenheilung mit einem Maximum von 700 Trefferpunkten.
Ach ja.
Divided as you choose among any number of creatures. Ja, das ist halt schon eine ziemlich krasse Sache. Natürlich heilt sie auch noch irgendwelche all diseases and any effects, making them blind or deafened. Okay, also das ist schon relativ krass. Astrale Projektion sagt mir auch noch was, weil das ist immer so eine Sache. Das ist aber, glaube ich, jetzt, da müsste ich mich nochmal reinlesen, wie das genau funktioniert. Ich weiß nur noch, astrale Projektion kommt immer mal, wenn man so durch Reddit quer liest, bei irgendwelchen komischen Exploits und sowas, kommt diese Fähigkeit immer oder dieser Zauber immer vor, weil man damit wohl ziemlich viel Schabernack treiben kann. Und dann gibt es noch Gate und True Resurrection. Und das sind dann schon alle Level 9 Kleriker-Spells.
Das ist wenig.
Ja.
Gut, nur im Player-Sandbook oder allgemein?
Nee, allgemein.
Okay.
Oder ich habe jetzt gerade hier irgendwie Mist gemacht, aber ich klicke mich hier gerade so ein bisschen in D&D Beyond durch. Und so scheint es zu sein. Aber auch True Resurrection liest sich auch cool. You touch a creature that has been dead for no longer than 200 years.
Ist halt doof, wenn du aufs Jahr 201 dann zukommst.
Das ist halt immer so, ich finde das so in der Größenordnung, finde ich es halt einfach so geil, dass da überhaupt noch Zahlen stehen, weißt du? Es ist halt einfach so, also schreibt doch einfach hin, ihr könnt den einfach beleben. Komm schon.
Nein.
Das wäre nicht D&D.
There are rules.
Genau. Weil ansonsten würde es zu hitzigen Diskussionen kommen, wenn ich mit meinem Mars hier 750 Hitpoints heilen wollen würde. Das ist natürlich klar. Nee, sorry, jetzt bin ich hier gerade so ein bisschen weggedriftet, aber das ist auch mal wieder so ein Punkt. Ich habe zwar immer mal so Momente, wo ich einfach so die mich dafür interessiere, was so in diesen hochleveligeren D&D-Welten halt so abgeht, aber dadurch, dass man das nie im eigenen Spiel irgendwie hat, hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwie nie so richtig High-Level-D&D-Kampagnen gespielt habe, vergesse ich das dann auch immer und bin dann immer wieder von Neuem überrascht, weil ich wahnsinnig vergesslich bin.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Apropos vergesslich sein, wilde Überleitung. Kommen wir einfach zur dritten Unterklasse für diese Folge. Und die hat einen richtig beschissenen Namen auf Deutsch. Und zwar heißt die der Purpurdrachenritter. Ist auch ein bisschen süß eigentlich.
Auf Englisch heißt er der Purple Dragon Knight. Und die sind extrem vergesslich. Nein, natürlich nicht. Ihr könnt euch so vorstellen, vom Hintergrund vielleicht mal, bevor wir in die Features einsteigen. Der Purple Dragon Knight, beziehungsweise die Purple Dragon Knights, sind so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Elite-Klasse vom Königreich Cormyr. Ich denke, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als wir über die wichtigsten Fraktionen und so weiter gesprochen haben. Im Endeffekt sind das die Ritter, die dieses Königreich so ein bisschen verteidigen und aber mit Ehre agieren, so ein bisschen Ritter der Tafelrunde mäßig und im Endeffekt dafür sorgen, dass sie das Reich Cormyr beschützen, würde ich sagen.
Korrekt. Und dementsprechend gibt es auch hier, genauso wie beim, jetzt habe ich den Namen von der Barbaren-Unterklasse schon wieder vergessen, ne? So viel dazu. Schlachtenstachler.
Schlachtenstachler.
Schlachtenwüter. genau wie im Schlachtenwüter. Genau, gibt es auch hier eine kleine Einschränkung, und zwar, dass es sozusagen entsprechend auch ein Charakter im Ritterstand sein soll, der diese Klasse oder diese Unterklasse hat.
Ich würde einen Multiclass übrigens empfehlen. Okay. Zum purpuren Schlachtenstachler. Gefällt mir sehr gut.
Jetzt haben wir auch den Folgentitel schon. Ja. Aber ja, genau, also letztendlich geht es darum, ihr sollt halt so ein bisschen, also auch das, wenn hier so Einschränkungen stehen, auch übrigens bei diesem Schlachtenwüter, diese Einschränkung, gleiches Thema, das sind Sachen, die natürlich in den Fluff dieser Klasse so ein bisschen mit reinkommen, ne? Dass halt irgendwie Zwerge diese Technologie, diese Rüstung entwickelt haben und entsprechend auch das den Zwergenbarbaren sozusagen vorbehalten ist. Das soll aber bitte niemanden aufhalten, auch einfach einen anderen Purpur-Drachenritter, der nicht im Ritterstand ist, zu entwickeln, weil er gegebenenfalls aus dem Ritterstand rausgeflogen ist oder da nie reingekommen ist, sich aber irgendwie dieser Elite-Gruppe irgendwie, keine Ahnung, als seine Helden feiert und den nacheifern will oder was auch immer. Denkt euch da irgendwas aus, besprecht das mit eurem GM. Das soll einen niemanden aufhalten, irgendwie eine coole Geschichte zu erzählen. Das beschreibt immer nur, und das ist auch, das steht auch immer sozusagen zusätzlich zu diesen Informationen dann immer in diesen Unterklassen dabei. Also da legt auch Wizards of the Coast sehr viel Wert darauf, dass das quasi, wenn sowas beschrieben wird oder solche Einschränkungen von den Regeln gemacht werden, dass es darum geht, dass quasi die Grundgeschichte erzählt wird, die aber nicht eure sein muss. Ne? Also ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut. Ich glaube, Grundgerüst ist da so ein gutes Stichwort, weil ich glaube, das gilt für alles bei D&D. Im Endeffekt, wenn, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge, in der Jubiläumsfolge mehrfach gesagt, wenn nicht irgendwas die komplette Welt zum Explodieren bringt, macht's, wenn es euch Spaß macht. Hauptsache, es ist bei eurem Tisch irgendwie regelgerecht, und wenn der DM Regeln vorgibt, dann sollte das ja eigentlich passen.
Und besprecht es mit dem Spielleiter. Einfach machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt gerade irgendwie eine coole Idee, die aber nicht von Regeln abgedeckt wird, bevor ihr den irgendwie kalt überrascht am Spieltisch und er sich denkt, what the fuck, was hat der hier gemacht? Schreibt ihm mal kurz eine WhatsApp-Nachricht, sagt, ey, ich habe das und das vor, ist das cool.
So. Ja, und der Spielleiter sagt dann meistens, fick dich, nein.
Und damit ist die Sache dann gegessen. Unsichtbaren Triple Vierbeug purpuren Stachenstachler.
Oh, man könnte natürlich, ich überlege gerade, das wäre auch ein cooler Charakter, wenn man einfach als Druide oder so oder als Waldläufer, als Beastmaster, wenn das Beast so eine Rüstung anhätte.
Okay, now we're talking. Ah. Oder nicht die Beastmaster, sondern Circle of the Moon. Und zwar, wenn der Bär so eine Bärenjäger-Uniform anhat.
Der schlägt nämlich dann zurück und so sucht nämlich diesen Jäger.
Was soll der Jäger dann machen?
Jokes on you. Ja. Ja, lass uns,
wird
lass
uns trotzdem zurück. Mit seiner lächerlichen Rüstung abgeknallt, der Bär.
Ja, es ist so ein trockener Indiana Jones-Moment. Lass uns zurück zum purpurnen Drachenritter kommen.
Purpur-Drachenritter. Das ist, also ganz im Ernst, das ist halt auch ein Wort, ne? Das ist auch wieder deutsche Sprache at its best. Purpur-Drachenritter. Das ist hier, wie heißt es nochmal? Hangman? Da sollte man sich dafür auf jeden Fall merken.
Ich meine, im Endeffekt kann es halt auch super, super weird sein, wenn dann auf einmal auf dem Schlachtfeld irgendjemand in so einer lilanen Rüstung rumläuft. Aber egal. Vielleicht sagt ihr ja, dieser Dude
Sorry, ich muss gerade nochmal unterbrechen, ne? Wie heißt das auf Englisch? Purple Dragon Knight?
Ja.
Ist Purpur nicht ein Rotton?
Gute Frage.
Ich bin jetzt hier mal klassisch männlich und kenne mich mit Farbenlehre nicht aus. Aber das ist doch einfach eine fucking andere Farbe, oder nicht?
Nee, Purpur ist auch so in die Richtung.
Okay.
Ich bin aber du hast damit bewiesen, dass du dich nicht mit Farben auskennst.
Immerhin. Na, danke. Hättest mich auch gern stoppen können. Aber schön, dass du mich ins Messer laufen lassen hast.
Na, mir war vollkommen klar, dass Purpur lila ist.
Ja, genau, okay, kannst weitermachen.
Ja, wenn ihr dann so einen lilanen Dude auf eurem Schlachtfeld seht, dann ist das ganz gut, denn der kann auf Level 3, wenn er denn ein purpurner Ritter ist, jedes Mal, wenn er als Kämpfer das Second Wind Feature benutzt, beziehungsweise auf Deutsch heißt es zweite Luft, richtig?
Ich glaube.
Wenn er das benutzt und dabei euch ein bisschen anspornt, ebenfalls wieder in den Kampf einzusteigen, dann kann er drei Kreaturen aussuchen, die ungefähr 60 Feet um ihn herumstehen und denen etwas zurufen und sie damit motivieren. Und das Gute ist, jeder dieser Kreaturen erhält dann Trefferpunkte zurück, die in der Höhe des aktuellen Kämpferlevels des Purpurnritters sind. Das heißt, in dem Fall jetzt ganz zum Start auf Level 3 würde jede Kreatur bzw. drei Kreaturen drei Trefferpunkte zurückbekommen. Muss natürlich sein, ihr müsst diesen Ritter sehen, um diese drei Trefferpunkte zu bekommen, und ihr müsst ihn auch hören können, weil das Ganze heißt ja nicht umsonst Rallying Cry. Vielleicht jammert der dann auch einfach so ein bisschen.
Tut so weh! Das würde er wahrscheinlich nicht machen, denn die nächste Fähigkeit von ihm spricht da auf jeden Fall dagegen, denn die heißt Königlicher Gesandter. Und hier geht es tatsächlich, das ist tatsächlich eine Flachfertigkeit, oder eine, nicht eine Flachfertigkeit, aber eine Social Encounter-Fähigkeit sozusagen. Denn, wie schon gesagt, diese Purpur-Drachenritter sind sozusagen die Elite-Krieger von Cormyr. Sind deswegen auch Gesandte der Krone oder treten als Gesandte der Krone auf und bekommen ab Level 7 dann eine Übung in der Fertigkeit überzeugen dadurch, quasi durch ihr Auftreten. Wie so häufig bei solchen Fähigkeiten, die irgendwie solche Social Skills dann bevorzugen, habt ihr natürlich eine Alternative, falls ihr bereits in dieser Fähigkeit überzeugen geübt sein solltet, könnt ihr euch entsprechend Übungen in Auftreten einschüchtern, mit Tieren umgehen oder Motiv erkennen aussuchen, je nachdem, was ihr da möchtet. Der Übungsbonus für die Fähigkeit wird dann tatsächlich auch verdoppelt bei jedem Attributswurf. Entsprechend, wie gesagt, seid ihr einfach sozusagen oder könnt ihr euren Ritterstand tatsächlich auch in entsprechenden sozialen Interaktionen ausführen und ausspielen zum Vorteil der Gruppe.
Mhm.
muss man auch sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so super abfeiere, wenn ich dann sie Level 7 erreiche und dann irgendwie als krasser Ritter besser überzeugen kann. Aber ist dann nun mal so.
Ja,
das hatte schon mal irgendeine, ich meine, das hatte schon mal irgendeine Unterklasse, meine ich, ne? Dass es irgendwie dann auf einmal um die Level 10 ist, irgendwie so einen Bonus gab. Das war auch irgendwie so eine, auch die gleiche Story irgendwie, dass das irgendwie dann so die adlige Herkunft oder sowas sich da dann ausgespielt wird und dann entsprechend so Bonus auf irgendwie so Social Interaction Fähigkeiten bekommt.
Hm. Ja, stimmt. In dem Fall kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen.
Es passt zur Story, ne?
Es keine passt Frage. Zur Story, genau. Ja.
Aber was ich immer so ein bisschen problematisch finde bei solchen Sachen, also ich will jetzt nicht mit Min-Maxing anfangen, ne? Aber irgendwie halt schon. Denn wenn du einen Kämpfer baust, dann hast du keine, also dann ist Charisma nicht dein krasser hoher Wert. So. Wenn du einen Charakter baust, wo du den du baust, um coole soziale Interaktionen zu haben, ist ein Kämpfer tendenziell nicht dein Mittel der Wahl, sondern es wird tendenziell etwas sein oder eine Klasse sein, die per se einen hohen Charisma-Wert hat, würde ich mal behaupten, einfach. Dann halt gegebenenfalls genau diese verschiedenen Interaktionen natürlich auszuüben. Ich meine, zum Beispiel jetzt gerade in unserer Jubiläumsfolge hat ja Flo auch schon sehr gut gesagt, dass das eine eigentlich nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun haben muss oder auch sollte. Und wenn man halt irgendwie Bock auf soziale Interaktionen hat und auf einen Charakter hat, der irgendwie glaubt, dass er daran sehr gut ist, sollte man sich da auch nicht von so einem niedrigen Charisma-Wert aufhalten lassen. Aber das steht natürlich solchen Fähigkeiten so ein bisschen im Gegenüber einfach.
Ja, absolut. Absolut. Ja, also wie du schon gesagt hast, man will ja jetzt nicht immer auf dem Min-Max rumreiten, aber es ist halt auch nur Persuasion und du baust keinen Kämpfer dazu, wie du schon gesagt hast. Also vor allem nicht einen Ritter. Also
ja
das muss schon sehr ins Setting passen, der Kampagne auch, dass das dann wirklich so umgesetzt wird, beziehungsweise dir mehr bringt, als jetzt irgendeine andere Kämpferunterklasse zu nehmen, wo du auf Level 7 vielleicht was anderes bekommst. Oder du kannst den Bonus bei Persuasion vielleicht noch durch ein Talent abfangen oder so. Ja, weiß ich nicht. Holt mich nicht so ab. Was mich auch nicht abholt, ist die Level 10-Fähigkeit, die ich grundsätzlich top finde. Allerdings hat es einen kleinen Haken, ist nämlich Inspiring Search. Und jedes Mal, wenn ihr Action Search anwendet, wir erinnern uns, das ist das Level 2-Feature, soweit ich weiß, ja, Level 2 des Kämpfers. Jedes Mal, wenn ihr das anwendet, könnt ihr eine zusätzliche Aktion ausüben. Und in dem Fall, wenn ihr das jetzt angewendet habt, dann könnt ihr wieder eine Kreatur auswählen, die innerhalb von 60 Feet von euch rumsteht und mit euch verbündet ist. Und diese Kreatur kann dann einen Waffenangriff machen, egal ob Fernkampf oder Nahkampf, mit seiner Reaktion. Also nicht mit seiner Aktion zusätzlich, sondern mit seiner Reaktion. In dem Fall wahrscheinlich sogar direkt, wenn er sie noch nicht aufgebraucht hat. Wichtig ist auch da wieder, die Kreatur muss euch sehen können und hören können. Das Ganze klingt erstmal mega gut für eine Level 10-Fähigkeit.
Oder
hören, sorry. Richtig, absolut richtig. Sehen oder hören, eins von beiden.
Okay, tatsächlich war ich mir nämlich auch nicht mehr sicher. Okay.
Ja. Das Gleiche gilt übrigens für den Cry auch. Fällt mir gerade ein, wenn ich es jetzt hier auch noch mal lese. Sehen oder hören, eins von beiden reicht. Klingt erstmal nach einer coolen Fähigkeit. Das Problem dabei, was ich aber habe, ist, man hat Action Search nur einmal pro Short Rest. Bis zu Level 17, glaube ich. Und dafür ist es dann einfach zu unmächtig, wenn du es nur einmal anwenden kannst. Plus, es muss ja auch genau passen in dem Moment, wo du deine Action Search anwendest. Also, ich weiß nicht. Also, das holt mich nicht so ab. Das ist einfach nicht durchdacht. Plus, du kannst es halt einfach direkt verspielen und hast es dann im Zweifelsfall super lange nicht. Also, für eine Level 10-Fähigkeit. Plus, je nachdem, wen du gerade sehen kannst oder wer dich hören kann, ist es vielleicht dann auch in dem Moment einfach verschenkt, wenn derjenige schon seine Reaktion aufgebraucht hat. Deswegen, ich finde es zu schwach für einen Kämpfer für eine Level 10-Fähigkeit. Da gibt es deutlich bessere Unterklassen.
Ja, und also ich mache da einfach direkt als Überleitung weiter, weil so ein bisschen das Oberthema bleibt mit der Level 15-Fähigkeit, der letzten Fähigkeit, die der Purpurdrachenritter bekommt. Und zwar, die Fähigkeit heißt Bollwerk. Und verbessert die Fähigkeit Unbeugsamkeit, die der Kämpfer standardmäßig bekommt. Die Fähigkeit Unbeugsamkeit, haben wir euch damals in der Kämpferfolge vorgestellt, bewirkt einfach nur, dass ihr, wenn ihr einen Saving Throw verkackt, oder sie bekommt, also die Fähigkeit bekommt ihr auf Stufe 9 als Kämpfer, und wenn ihr einen Rettungswurf verkackt, dann könnt ihr den erneut würfeln. Und das einmal pro lange Rast, zweimal pro lange Rast, wenn ihr Level 13 erreicht, und dreimal pro lange Rast, wenn ihr Level 17 erreicht. Und ab Level 15 bekommt ihr dann eben als dieser Purpurdrachenritter diese Bollwerkfähigkeit, wo ihr auch, genauso wie bei der Fähigkeit, die du gerade vorgestellt hast, noch Mitspieler mit in diese Fähigkeit mit einbeziehen könnt, sozusagen. Also wenn ihr einen Intelligenz-, Weisheits- oder Charisma-Rettungswurf wiederholt und nicht kampfunfähig seid dabei, könnt ihr eine Kreatur innerhalb von 18 Metern um euch herum bestimmen, und die kann, bekommt diesen Effekt ebenfalls, wenn sie ebenfalls diesen Rettungswurf machen muss. Jetzt, und auch hier habe ich Probleme damit. Zum einen das, was du auch eben schon angesprochen hast, beim was die Häufigkeit angeht, auch diese Unbeugsamkeit-Fähigkeit habt ihr zu diesem Moment, wenn ihr Level 15 seid und diese Fähigkeit bekommt, nur zweimal pro lange Rast. Also immerhin zweimal pro lange Rast schon mal mit Level 15. Oder ab Level 13, also ab, wenn ihr dann Level 15 seid und Bollwerk bekommt, könnt ihr es zweimal anwenden pro lange Rast. Deswegen nicht ganz so schlimm, aber es ist immer noch sehr wenig. Und der andere Aspekt, den ich dabei so ein bisschen wild finde, ist, es geht explizit um Intelligenz-, Weisheits- und Charisma-Rettungswürfe. Ja, ich weiß, dass es da Zauber gibt, die quasi eine Gruppe von Kreaturen diese Rettungswürfe abverlangen. Aber warum denn nicht Geschicklichkeit? Hm. Weil Geschicklichkeit ist der Rettungswurf, den man bei allen bei allen flächendeckenden Schadenszaubern ablegen muss. Also bei Odem-Waffen, Feuerbällen und so weiter. Um halt dem Schaden oder dem herannahenden Feuerball oder sowas auszuweichen. Explizit ausgenommen. Das finde ich schon ein bisschen sehr wild. Und Weisheitsrettungswürfe, gut, ich meine, Weisheitsrettungswürfe ist auch ein sehr populärer Rettungswurf gegen Zauber, aber auch Intelligenz- und Charisma-Rettungswürfe, das sind wirklich nicht viele Zauber gefühlt, also zumindest jetzt gerade in meiner Wahrnehmung.
Ja, bin ich bei dir. Also ich finde irgendwie, das Ganze ist nicht wirklich durchdacht, auch. Und
es scheint so derbe speziell zu sein.
Ja, aber auch hier jetzt, also das mit der Persuasion und so weiter, konnte ich noch verstehen. So, hier, du bist irgendwie Ritter da in Cormyr und musst oft Leute überzeugen und so weiter. Okay, aber das hier hat ja auch wenig mit dem Hintergrund der Klasse zu tun irgendwie. Es ist so komplett random und hilft dir als Kämpferklasse eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Also,
ja, und es passt auch nicht, also ich krieg die auch nicht so richtig verknüpft, diese ganzen Fähigkeiten, ne? Wie du schon sagst, ne? Dieses königliche Gesandte, diese Fähigkeit, wie du gerade schon sagst, das macht irgendwie Sinn, du hast irgendwie dieses ritterliche Auftreten, deswegen hast du diese Überzeugungsfähigkeiten. Warum sollte jetzt ausgerechnet ein Ritter von Cormyr, der sich auch nur Purpur-Drachenritter nennt, die irgendwie die Fähigkeit haben, andere in seine Rettungswürfe mit einzubeziehen?
Ja.
Ist das irgendwie so, also.
Also entweder es ist so dieses Beschützen-Ding, dass man als Ritter immer seine Gruppe beschützen will und sich dementsprechend dafür aufopfert, dass niemand drauf geht, so nach dem Motto.
Ja, oder halt irgendwie so, weil er irgendwie militärisches Verständnis hat und dann irgendwie, das würde auch so ein bisschen Sinn machen, dass es auch reicht, dass die anderen einen hören, nur hören müssen, dass man halt irgendwie Befehle durch die Gegend rufen kann und Leute warnen kann, sozusagen. Hm. Aber irgendwie trotzdem wirkt das irgendwie nicht so richtig rund. Ja. Und vor allen Dingen, auch wenn wir gerade das im Vergleich zu den anderen beiden Unterklassen sehen, ich habe es ja am Anfang so ein bisschen wohlwollend angekündigt, dass jede Unterklasse so ein bisschen seine speziellen Eigenarten hat. Und bei dem Stachelzwerg war das halt seine verrückte Rüstung. Bei dem arkanen Kleriker war das halt zum Beispiel diese Liste der zu verbannten Kreaturen mit seiner göttlichen Machtfokussierung. Also wirklich so einzigartige Fähigkeiten, diese Unterklassen sehr besonders machen. Das ist ja bei diesem Popodrachenritt halt gar nicht der Fall.
Nee. Also, ja, von den drei Klassen, die wir heute besprochen haben, definitiv die schwächste.
Ja, und also gleichzeitig die schwächste und also sowohl im Min-Maxing-Sinne als auch im konzeptionellen Sinne sozusagen.
Ja, ja. Ja, ich habe jetzt nicht den D&D-Hintergrund, um zu wissen, ob diese purpurnen Drachenritter irgendwie in der D&D-Lore super krass verankert sind. Achso, oder ja, so. Das weiß ich nicht.
Wäre ich jetzt auch raus.
Aber von dem, was ich jetzt hier gelesen habe, war es so, nee.
Coole Elite-Truppe habt ihr da, Cormier.
So, Cormier wird einfach ständig überrannt.
Einfach richtig schlecht in ihrem Job. Wenn sie die nicht überzeugt bekommen, haben die eigentlich schon verloren.
Ihr müsst uns nicht angreifen. Geht bitte einfach wieder.
Ach ja. Nee, das wird es nicht werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Durcharbeiten der Unterklassen hier im Regelwerk, im Schwertküste-Regelwerk, dieser wenigen Unterklassen, die hier drinstehen, wie gesagt, habe ich schon Bock auf ein paar bekommen, aber der gehört nicht dazu. Das muss ich schon einfach sagen. Die anderen beiden durchaus probierenswert. Vielleicht auch ja wirklich irgendwie tatsächlich, also du hast es eben ja nur so mit Spaß gemeint, aber gerade irgendwie der Stachelzwerg, ich muss jetzt nochmal den Namen nachgucken, ich kann es mir nicht behalten. Schlachtenwüter. Der Schlachtenwüter ja vielleicht wirklich eine gute Idee zum Multiklassen, ne? Also quasi drei Level da mitnehmen, dann diese Stachelrüstung mitnehmen und dann halt zum Beispiel in diese Kavalier-Unterklasse Multiklassen und dann quasi als Stachelzwerg auf seinem Reittier sitzen.
Ja, und das Reittier ist so ein Armadillo, so ein Gepanzerter, der sich rollt.
Das ist ein Armadillo, Alter.
Gott. Ein Armadillo hat die Farbe Purpur.
Ja. Ach sowas, so ein Gürteltier.
Genau.
Also sag doch einfach Gürteltier.
Ja, Armadillo.
Jetzt will er hier noch mit seinem Armadillo-Skill rumposen. Ich werde nicht wieder, ey.
Ja gut, ich hatte ja heute die englische Variante des Buches, deswegen bleibe ich einfach im Englischen.
Ist Armadillo Englisch oder was?
Mhm.
Ich dachte, vielleicht ist es hier dein Biologiestudium, was du jetzt hier gerade ausspielst.
Das, ja, absolut richtig, was ich vierfach abgebrochen habe.
Ja.
Deswegen, ich bin immer an der Armadillo-Klausur gescheitert. Da scheitern viele,
50%. Aber Armadillo 2 ist immer das Siebfach. Ach ja, sehr gut. Nee, aber das fände ich ganz interessant. Und wie gesagt, auch bei der Arkan-Kleriker-Fähigkeit, diese beiden Aspekte, dass man halt so eine abgefahrene Verbannungsgeschichte da mit seinem göttlichen Macht fokussieren haben kann. Und dieser Zugriff auf die Magier-Zauberliste ist natürlich super cool.
Ja, absolut. Ja, damit haben wir zumindest die drei Klassen besprochen, die wir heute besprechen wollten. Das Ganze geht dann in 2 Wochen weiter mit nochmal vielen Unterklassen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das alles in eine Folge packen können. Müssen wir mal schauen, wie wir da zeitlich hinkommen, weil es sind dann doch mehr als gedacht.
Ja, das schaffen wir, aber ich hab nämlich auch keinen Bock darauf, mehr vielleicht wird es dann mal eine längere Folge, aber ich habe keinen Bock mehr Folgen darauf zu investieren. Auch wenn es, also ich, wie gesagt, es geht ja, also wir wollten das ja eigentlich nur aufgreifen, um eine meiner liebsten Unterklassen, den Klingensänger, aufzugreifen, aber der wird kommen in der nächsten Folge. Vielleicht muss ich Christian da noch ein bisschen hintreten. Aber eine andere Sache ist uns wahnsinnig wichtig, nämlich, dann haben wir es ja tatsächlich dann irgendwie mit diesem Kleinkram so ein bisschen abgehandelt, beziehungsweise es kommt dann noch so ein bisschen, wir wollen noch so ein bisschen Überblick geben über ein paar andere Aspekte, die vielleicht auch bei so einzelnen Abenteuern hier und da reingestreut werden, die einfach so es nicht in ein konkretes Regelwerk geschafft haben oder was heißt, nicht da nochmal explizit aufgegriffen werden, aber in den Abenteuern halt schon Bestandteil sind und gegebenenfalls ja nicht nur oder von euch auch aufgegriffen werden können für andere Abenteuer. Es gibt tatsächlich zum Beispiel auch da in einzelnen Abenteuern nochmal Unterklassen, die explizit für dieses eine Abenteuer Sinn machen, aber die ja durchaus auch für andere Abenteuer genutzt werden können. Deswegen wollen wir euch die auch nicht vorenthalten. Aber dann geht es danach natürlich auch nochmal wieder um die Frage, um was für Regelwerke wir uns danach kümmern. oder um welches konkrete Regelwerk wir uns danach kümmern. Und da wollen wir euch so ein bisschen mit einbeziehen. Uns ist zwar klar, dass einige von euch uns schon geschrieben haben, dass sie sehr gespannt sind auf das Tascha-Regelwerk. Taschas Cauldron of Everything. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt.
Taschas Kessel mit allem.
Oh, das
ist, ist aber auch noch nicht erschienen auf Deutsch. Also das kommt, glaube ich, erst im August. Bin mir nicht ganz sicher.
Siehst du mal. Auf jeden Fall sind wir auf Instagram schon mal hier und da von einigen angeschrieben worden, dass sie sich sehr darauf freuen, wenn wir das durchsprechen. Aber es gibt ja tatsächlich noch ein paar Alternativen. Und insbesondere, dass die zweite Alternative wäre jetzt weniger unterklassenspezifisch, sondern mehr volksspezifisch. Und das ist ein Regelwerk, was du jetzt gerade ganz neu offline bei dir liegen hast, ne?
Mhm. Nennt sich Mordenkainz. Lass mich nicht lügen. Es ist
Monsters
nicht
of the Multiverse?
Monsters of the Multiverse. Ich wollte kurz sagen, Mordenkainz Tome of Foes, aber das ist das Alte. Es ist Monsters of the Multiverse, wo wirklich einiges an Klassen, an Völkern, die man als Charakter spielen kann, beziehungsweise wählen kann, dabei ist. Neben sehr, sehr coolen Monstern. Ich könnte mir da auch wieder eine gute Monsterfolge vorstellen, wo wir unsere Top 3 vorstellen. Aber primär geht es dann natürlich eher um die Völker, beziehungsweise welche Volksart ihr dann zu eurer Klasse wählen könnt, im besten Fall. Ich würde sagen, wir lassen über die beiden abstimmen, weil das sind auch die beiden Regelwerke, die so als erweiterte Grundregelwerke gesehen werden, neben Xanatas. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen eins von beiden, aber natürlich habt ihr die Wahl, mit was wir starten. Wir werden auf jeden Fall beide besprechen. Es geht nur darum, was kommt zuerst.
Deswegen, schaut bei uns auf Instagram vorbei, Road2D&D, R2D&D. Ihr werdet es schon hinbekommen. Und da werden wir jetzt in den nächsten zwei Wochen dann immer mal wieder Quizzes raushauen. Und da könnt ihr dann gerne abstimmen und auch gerne einfach mal einen Kommentar hinterlassen, warum, weshalb oder vielleicht auch was ganz anderes, was ihr noch besprochen haben möchtet. Gebt uns da gerne Input und dann kommen wir da auf jeden Fall auf einen gemeinsamen Nenner, würde ich sagen.
Hoffentlich.
Ansonsten machen wir einfach das, worauf wir Bock haben.
So. Keine Unterklassen mehr.
Spontan. Nee. Und damit verabschieden wir uns und hören uns in zwei Wochen wieder.
Bis dann. Ciao.
Bis dahin.